der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode Hockey Time DL 2. Wir schauen auf den bisherigen Oktober und das mache ich zusammen mit Olli und Stefan. Grüß euch.
Hallo.
Nabend.
Alex ist leider verhindert, aber ich hoffe, er ist das nächste Mal wieder dabei. Wir sprechen heute über erstmal natürlich aktuelle Themen und dann, so wie ihr das von uns gewohnt seid in den letzten Jahr auch, gehen wir zu den Themen von den einzelnen Teams. Heute dabei die Bietigheim Steelers und die Eispiraten Grimmitschau. Und am Ende bekommt ihr nochmal so einen kleinen Rundumblick, wie es derzeit in der Tabelle der DEL 2 aussieht. Ja, ihr beiden, wir starten mit den aktuellen Themen und da können wir natürlich ein bisschen Bezug nehmen auf unsere, wir haben es mal kreative Vorschau genannt. Weil sagt er jedes Jahr, Liga wird attraktiver und jetzt nach 8 respektive 7 Spielen kann man da so ein kleines Mini-Fazit ziehen. Stefan, du hast gesagt, so ein bisschen der Stimmungsbringer. Also du würdest wahrscheinlich das schon unterstreichen, dass die Liga attraktiver geworden ist. Ich sage jetzt nur Straßenbahn-Derby.
Genau, wir haben es mal angesprochen, auch in der, finde ich, ja, mal anderen Saisonvorschau und da muss man ja auch mal sich ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, wenn wir alle mal richtig lagen.
ist nicht so oft der Fall bei Bulli, wir werden es nachher noch mehr haben, ja.
Wir sind nicht so für Zahlen, mehr so für Gefühle, nein. Aber das ist schon wirklich eine tolle Atmosphäre um die Liga herum, dieses antizipierte Straßenbahn-Derby mit über 8000 Fans hat quasi Krefeld lahmgelegt oder so, hat es jetzt in der Eishockey-News in den Artikel geschafft. Und wenn man sich überlegt, dass das Rückspiel Ende November das noch toppen wird, weil nochmal eine größere Arena auch dazugekommen ist, dann wird das wird nichts schaden an Image, Aufmerksamkeit und Zuschauerzahlen.
Olli, wie siehst du es? Bist du auch schon so in dieser positiven Stimmung auch? Empfindest du es auch so wie Stefan?
Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass ich das Gefühl habe, es ist nochmal mehr Hype um die Liga, noch mehr auch Wahrnehmung der Liga überhaupt insgesamt. So, wenn man sich jetzt in der Eishockey-Szene tummelt, dann ist natürlich schon auch die DEL die Liga, die am meisten betrachtet wird. Aber immer mehr kriegt man mit, dass eben auch andere Leute, die sich bisher vielleicht nur mit der DEL oder nur mit der NHL beschäftigt haben, jetzt auf einmal auch die DEL 2 im Fokus haben. Das hat mit unserem, hatten wir beim letzten Gespräch auch, Trainer, was auch immer. Es kommen halt einfach viele Faktoren zusammen, die den einen oder anderen dann den Blick auf die DEL 2 riskieren lassen. Und für mich ist das ganz klar ein Zeichen, dass sich die Liga nochmal nach oben entwickelt.
Was nicht so schön ist, was uns aufgefallen ist, sind Verletzungen. Man hat jetzt fast oder nahezu bei jeder Mannschaft Ausfälle. Wie bewertet ihr das, Stefan? Das ist ja doch schon ein bisschen auffällig.
Ja, ich würde es jetzt erstmal gar nicht bewerten. Es ist erstmal eine Beobachtung und jetzt kann man aus verschiedenen Blickwinkeln idealerweise natürlich drauf gucken, aber ich lande bei keinem so wirklichen Ergebnis. Aber es ist erstmal klar, ich glaube, es gibt kein Team, das nicht aktuell Ausfälle hat und wir sind am 7., 8. Spieltag und teilweise langfristige und wieder auch wie bei einigen Teams auch schon im Vorjahr wiederholt sich da das Elend, dass die jetzt schon nachverpflichten müssen, weil quasi wichtige Stammkräfte ausfallen. Und jetzt, wenn ich gerade mal rüberschiele, ist unlängst Jerry Kuhn, den wir ja auch nochmal hervorgehoben hatten als Schlüsselspieler für Bad Nauheim, angeschlagen ausgefallen, wo ich jedenfalls bis jetzt nicht weiß, wie lange der denen fehlen wird, aber das sind natürlich dann auch richtige Hiebe, die Teams da hinnehmen müssen. So, ob das von höherem Anspruch, schnellerem Hockey, härteren Schüssen, zu viel Training oder zu wenig Sommertraining kommt, das kann ich mir absolut bei keinem Standort anmaßen zu beurteilen, aber es ist irgendwie da. Vielleicht ist es auch einfach mal kosmisches Pech und dafür sind in Playoffs alle fit, aber im Moment gibt es ganz schön viele Ausfälle, auch so, dass es in den Vereinen Thema ist.
Olli, wie beobachtest du die Situation?
Ja, also ich hab eigentlich ein ganz aktuelles Beispiel. Ich durfte gestern die Partie des ERC Freiburg moderieren gegen die Lausitzer Füchse. Und da war das so ein Paradebeispiel. Ich habe mich vorbereitet und dann hieß es auf einmal, ja, bei Lausitz fallen Erik Valentin und Philipp Reisnecker aus, zusätzlich schon zu anderen Spielern, die ausgefallen sind. Und als ich dann die Mannschaftsaufstellung gekriegt habe, dann waren da halt doch sehr kurze Lineups. Beide Teams dann mit gerade mal 3 Reihen, zwar einem überzähligen Stürmer, der dann vielleicht ab und zu mal zum Einsatz kam. Aber das war einfach schon da, wird das so, dass man gemerkt hat, okay, und da war jetzt auch nicht irgendwie jemand, der auf der Tribüne saß, weil er nicht spielen soll, sondern das waren wirklich so die Letzten, die halt noch laufen konnten, die noch spielen konnten. Und ja, das war dann letzten Endes natürlich, hat es wieder dafür gesorgt, dass es ausgeglichenes Kräfteverhältnis war. Also das war das einzig Positive, was man dem Ganzen abgewinnen konnte, dass nicht das eine Team mit einer breiten Bank aufgelaufen ist und das andere halt irgendwie immer hinterherhecheln musste, sondern dass beide Teams eben dezimiert waren. Aber das ist dann auch schon, also dass die Gleichheit bis zu einem gewissen Grad gegeben war. Aber ansonsten kann das schon Sorgen bereiten. Und gerade auch den kleineren Vereinen ist natürlich auch so, dass man da vielleicht nicht so leicht dann nochmal jemanden nachverpflichtet, wie jetzt, wenn man halt dann einen besseren Etat oder bessere Möglichkeiten hat.
Ja, an der Stelle natürlich gute Besserung an alle Verletzten, weil klar, wir haben es zwar angesprochen, Liga attraktiver, aber da gehören halt auch vor allem die Spieler dazu und das, ich glaube, wir sind da alle so Eishockey-Fans, dass wir sagen, am besten alle fit.
Ja, absolut. Also auch menschlich wünsche ich das keinem. Da waren halt auch schon echt Dinger dabei, wo man, ach, verdammte Axt, hoffentlich hat er sich nicht wirklich wehgetan. Und ich bin dann auch in dieser Kommentatorenrolle oft, ich sag das dann, ne, also erstmal halten wir da nicht drauf, ne, das muss man nicht einfangen, aber man sollte es irgendwie nachbearbeiten oder nochmal nachfragen, weil ich denke mir auch, da gucken ja auch die Oma aus Kanada zu, wenn man es mal ganz runterbricht. Ne. Natürlich haben wir einen anderen Auftrag, aber ist schon schön, wenn die dann aufstehen und das wird ja auch immer wahrgenommen, wertgeschätzt und bei egal wie eklig eine Konkurrenz ist, atmen alle tief durch, wenn das dann glimpflich abgeht. Also ja, da noch wirklich gute Besserung und macht ja auch alles besser, wenn alle am Start sind.
Ja, da waren halt auch in der Vergangenheit immer wieder auch Situationen, wo es dann doch schwerere Verletzungen gab und ich glaube, das braucht wirklich niemand. Auf der anderen Seite, ich bin halt, das wissen auch wahrscheinlich alle, halt auch so ein bisschen ein Fanboy und ich freue mich halt über jeden Topspieler, der nicht verletzt irgendwie zu Hause bleibt, sondern der halt dann auf dem Eis steht und seine Fähigkeiten zeigt. Von daher, oder selbst wenn man das dann bei Sport Europe TV anschaut, es ist einfach halt, ich sag's jetzt einfach, wie ich es denke, es ist einfach halt geil, wenn die besten Spieler auf dem Eis sind und wenn dann so viele verletzt sind, ist das halt einfach bedauerlich. Zu der Geschichte, die du gerade gesagt hast, mit die Oma in Kanada schaut auch zu. Also ich hatte ja relativ viel Kontakt zum Beispiel mit dem Nick Pajot, der spielt mittlerweile in Bordeaux bei den Boxers Bordeaux in der Ligue Magnus in Frankreich. Und da weiß ich, dass die Mutter immer jedes Spiel bei Sprayed damals noch dann angeschaut hat, wenn wir übertragen haben. Da hat sie mir dann mal während einem Spiel sogar eine WhatsApp geschrieben und hat geschrieben, dass der Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, beim anderen Team, dass die beiden gemeinsam in Jugendjahren, also wirklich als Kinder noch, auf der Straße Street-Hockey zusammengespielt haben. Und das sind halt dann so die Geschichten.
Gold für Kommentatoren.
Genau, das kann man dann wunderbar einbauen und das ist schon so. Also wenn da jemand dann verletzt auf dem Eis liegen bleibt, dann ist es eben für die Fans im Stadion schlimm, für die Fans am TV schlimm und für die Familie natürlich auch. Und von daher, ich denke, es geht uns allen gleich. Da freuen wir uns, wenn der wieder steht, wenn der Applaus von der Tribüne kommt und wenn es so aussieht, als ob es nicht allzu schlimm gewesen wäre.
Jupp. Ja, ich glaube, Ihr beiden habt da alles dazu gesagt. Wir sagen, wir schauen zu den Teams und da haben wir als erstes Team, das wir heute analysieren, die Eispiraten Grimmitschau. Kurzer Überblick für euch HörerInnen da draußen. Es geht um den aktuellen Siebtplatzierten. 8 Spiele gespielt, 20:18 Tore, 13 Punkte und ein Punktedurchschnitt von 1,63. Das bietet die DL2 immer noch an und das nehmen wir sehr gerne mit, um vergleichen zu können. Stefan, du hast ja mit Kassel vor allem und auch du persönlich, kann man ja auch so sagen, schon eine besondere Verbindung zu den Eispiraten.
Ja, bin ich ehrlich, deswegen habe ich mich auch gleich drauf gestürzt. Das hat erstens mal eine Tradition, dass wir ja eine Fanfreundschaft pflegen, die geht auch wirklich schon eine lange Zeit sehr gut, obwohl das harte Duelle auf dem Eis sind. Das waren jetzt auch in der DL2 in den letzten Jahren, hat sich das nicht unbedingt auf die Teams übertragen, sage ich jetzt mal. Deswegen auch der kleine Schwenker, bin ich ganz glücklich und auch ein bisschen stolz, dass wir über diese Familientage, die die Eispiraten und die Huskies back-to-back, wie man sagen würde, ausgerichtet haben, mit Auswärtsfahrten mit Kindern, also quasi auch wirklich die betreut worden, gegenseitig an den Standorten mit Mittagessen und eingeladen und waren danach alle zusammen, also auch die Fans mit den Spielern beider Teams auf dem Eis. Sowas ist so unglaublich toll gewesen und nachhaltig und spielt immer noch eine Rolle, wenn man über diese Spiele nachdenkt und auch bei den Spielern, das weiß ich einfach, das finde ich ganz toll und deswegen muss man auch mal, wenn wir schon Sachen immer mal anders betrachten als nur mit Zahlen und so, loben, wie toll dieser Standort ist, wie toll die Zusammenarbeit, jedenfalls auf meiner Ebene, sage ich mal, mit den Kollegen da ist, mit, sage ich mal, zwei Namen, Aaron und Norman. Norman ist zum Beispiel Norman Pilling, der Fanbeauftragte, der das sehr gut koordiniert hat, wie wir da mit den Kindern betreut werden. Da bin ich dann in einer anderen Rolle unterwegs, nämlich als Betreuer von einer großen Gruppe. Und das geht mit viel Aufregung und Organisation einher und noch, es wurde uns selten so leicht gemacht. Und ich glaube, es gibt auch diese Ebene, ja, ob es jetzt auf der sportlich direktiven oder Geschäftsführung ist, kann ich nicht genau sagen, aber die schieben sich auch immer gerne Spieler zu, kommen wir später nochmal drauf, wenn wir auf den Kader schauen. Also es gibt eine enge Zusammenarbeit offensichtlich. Man haut sich auf Social Media so Verlinkungen um die Ohren und teilt Beiträge gemeinsam. Das haben wir sonst nicht mit anderen Standorten. Von daher ist das ja nochmal eine andere Zugewandtheit, ganz ehrlich, ja. Mhm. Und ja, man kann es
ja, aber ist doch schön. Ja, es ist einfach, das hattest du ja auch letztes Jahr schon öfters auch angebracht, man darf das ja auch erwähnen und man soll das auch erwähnen, weil ich finde auch, wenn du da erzählst, man merkt ja richtig, wie der Enthusiasmus bei dir da rauskommt und ich finde es schön, das genau auch mal zu unterstreichen, bevor wir jetzt in die harte und wirklich sehr genaue Analyse gehen. Ich habe ja schon gesagt, auf Platz 7, wie bewertest du denn den Tabellenplatz gerade der Eispiraten nach 8 Spielen und vor allem entspricht der Tabellenplatz jetzt, klar, es ist jetzt 8 Spiele gespielt, aber trotzdem so deinen Erwartungen von vor der Saison?
Gut und ja, zurück ins Studio. Nein, im Ernst finde ich das natürlich.
Der Mann der kurzen Antworten, ich glaube da noch nicht dran.
Ja, also es ist, erstmal ist das ganz, es ist toll, da sind sich, glaube ich, auch ligafremde Menschen, die so mal vorbeigucken an der Tabelle einig, da hätte man sie nicht erwartet. Grimmitschau bedient wieder dieses Jetzt-erst-recht-Ding, wunderbar, ne, mit dem sie sich letztes Jahr auch einfach gerettet haben, ein Stück weit über schmerzlich Spiel 7 in der Playdown-Serie. Und so und nach einer, das muss man kurz nochmal erwähnen, Horrorsaison für den Standort mit Hauptsponsor weg, Stadionmiete, Mietvertrag gekündigt, Crowdfunding-Aktion notwendig, um Bande und Licht auf Vordermann zu bringen. Also da sind so, hoffentlich gibt es uns noch in 2-3 Jahren Gefühle entstanden. Und da haben die sich auch wieder trotz hohen Verletzungssorgen und vielen Krisen irgendwie draus erhoben und auch mit ihren geilen Zuschauern haben die das dann wieder eingesackt. Und ja, dann war so die Idee, haben wir auch drüber geredet, rauschen die jetzt wieder ab oder nochmal, zumal das natürlich Nachwehen hat. hat. Das Kaderbudget ist auch meines Wissens nach etwas gekürzt worden auf dieser ganzen Geschichten. Man ist sich mittlerweile einig, soweit es kommuniziert wurde, diese ganzen Rahmenbedingungen stehen und sollten dieses Jahr kein Mist von außen, sage ich mal, produzieren. Und deswegen kann man sich sehr aufs Sportliche, glaube ich, konzentrieren. Und da muss man wirklich den Verantwortlichen Respekt zollen, weil die Mischung, die schon so ein bisschen fraglich war, scheint zu funktionieren. Ein recht kleiner Kader, wo in der Verteidigung kaum was verändert wurde, sage ich mal. Und dafür der Sturm sehr umgekrempelt wurde, auch langjährige Leistungsträger abgegeben. Und dann muss so dieses Stimmen, die wir behalten haben, können die das rechtfertigen? Da geht es auch um Kontingentspieler. Und die neu dazukommen oder da eine andere Chance erhalten, zünden die da auch. Und das scheint im Moment zu passieren. Ich glaube, Olli möchte etwas dazu sagen.
Ja, also ich muss da den Gang nach Canossa antreten, weil ich vor der Saison ganz klar gesagt habe, das war letztes Jahr schon schlecht. Und man hat sich nicht zwingend verstärkt, sondern man hat gute Abgänge gehabt und man hat die Spieler, die neu dazugekommen sind, das sind nicht unbedingt Verstärkungen. Bislang straft man mich Lügen und das ist ja auch das Schöne dran, dass eben solche Vorhersagen dann manchmal doch nicht so sind. Und ich gönn's den Eispiraten, dass sie da jetzt wieder in Gefilde aufgeschlossen haben, wo sie ursprünglich mal herkommen oder halt zumindest vor zwei Spielzeiten waren. Und das ist eben auch das, was natürlich so ein bisschen das Salz in der Suppe ist, dass man vor der Saison sich 100.000 Gedanken macht, funktioniert es oder nicht, und die Teams zeigen einem dann halt, dass es funktioniert.
Total. Und ja, wie schaffen sie das? Wir können ja vielleicht den Kader mal betrachten. Ich habe es gerade gesagt, in der Verteidigung ist quasi das Gerüst deutscher Spieler, ist schon auch wichtig und erwähnenswert, und Identifikationsfigur Renn, ne, unter anderem Walsh und Skalzo und Olev, die ja auch, sage ich mal, in dieser, wenn man nur die Hierarchie betrachtet, absteppen mussten, nachdem die mit Pohl und Schietzold in den letzten Jahren diese Rekordspieler abgegeben oder verloren haben, sage ich mal. Und das machen die, ne? Da gibt es auch so ganz treue Fan-Zuwendung für die etablierten Spieler, die da vor Ort wichtig sind. Ich glaube, das erlebt auch zum Beispiel ein Dominik Walsh. Und es geht ganz viel darum, welche Rolle die Spieler an diesem Standort einnehmen. Und dieses Upstepping, was wir eben erwähnt haben, das scheint es in der Verteidigung auf jeden Fall zu geben, weil da hat sich jetzt personell nicht viel geändert. Im Tor ist Kevin Reich neu da. Da haben auch einige Leute, ja, mal gucken, wie der da einschlägt, ne? Weil Oleg Schilin, der vor ihm dort war, der jetzt in Kassel spielt, natürlich auch sehr stark und sehr auffälliges Spiel. Torhüter des Jahres war vor zwei Jahren bei den Eispiraten, große Fußstapfen hinterließ und das macht er super. Der hat gerade am Anfang einige Partien komplett gerettet, das muss man so sagen, mit über 40 Saves bei engen Spielen, und sein Backup, Christian Schneider, der das ja auch schon seit 4-5 Jahren in Krimmetschau erlebt mit unterschiedlichen Partnern, der, finde ich, macht das auch ganz stark. Also der musste immer, wenn jemand ausgefallen ist, war so, ja, kann der das bedienen? Und dann hat er, teilweise ist er, glaube ich, auch wirklich ein bisschen über sich hinausgewachsen. Dann hat er so Phasen erlebt, wo das so mittel lief, glaube ich. Deswegen hat er sich vielleicht nicht ganz so zur Nummer 1 da aufgeschwungen. Und deswegen ist das für mich auch so ein Rollenspieler-Ding. Und wer fügt sich in dieses Teamgefüge wie ein? Und da haben sie, glaube ich, mit dem einen großen Griff sozusagen, dass sie den behalten können. Ja, im Sturm sind Lindberg und Marenis weg als Kontingentspieler, dazu Reichel, Faeser und Smith. Warum die fünf gerade Erwähnung finden, die haben knapp die Hälfte aller Eispiratentreffer erzielt im Vorjahr, und da war auch Ollis zum Beispiel berechtigter Einwand, wie soll das kompensiert werden? Und die Spieler, die man neu für diese Top-Rollen geholt hat, nehmen wir mal drei als Beispiel gleich, die können die das bedienen? Auch da kann man, glaube ich, erstmal jetzt vorsichtig, wir sind noch früh in der Saison, sagen, schon. Das ist einmal Tim McAuley, da haben wir auch wieder die Kassel Connection, der hat in Kassel gespielt, war als, auch als Kontingentspieler, und es war vielleicht nicht dieser Fokus und Standort und wie man von ihm das als Topspieler erwartet hätte. So, ich fand das erstmal auch ein super Kollege. Ich habe aber auch verstanden, dass er geht oder es woanders probiert. Ich glaube, der kann jetzt so in Krimmetschau so ein richtiger Topspieler werden, wenn er seine Spielmacherfähigkeiten auch richtig aufs Eis bringt. Dann haben wir als zweites Beispiel Dylan Ruck, den kennt Eishockey Deutschland und sowieso die DEL2. Der hat hier regelmäßig alles zusammengeschossen und kommt jetzt so als, ja, da kriegt er nochmal eine gute Chance, sich auch zu profilieren aus der Oberliga zurück. Und ja, bis jetzt hat er 4 Spiele absolviert, ist auch später erst eingestiegen, 5 Assists. Aber ich glaube, wenn der sich eingegroovt hat, ist das auch immer noch eine echte Waffe. Das ist jetzt alles ein bisschen martialisch, aber ich finde den auch als Spieler sehr wuchtig und so. Und dann nehme ich noch Luis Brune, einfach weil ich ihn sehr gut kenne und weil er in Kassel 2 Jahre war. Erstmal sentimental war der bei uns Kids Club Part und hat das ausgezeichnet gemacht und Spread the Love nimmt jetzt auch so ein bisschen diese Sachen mit nach Krimmetschau und wir tauschen uns über die Kids Club Themen aus und das finde ich ganz, ganz großartig so auf menschlicher Seite. Und dann ist bei ihm ähnlich wie bei McAuley, dass er glaube ich in Krimmetschau eine andere und bedeutsamere in Anführungsstrichen Rolle spielen kann und mehr Powerplay und erste Reihe als ein Rollenspieler sein darf. Und das klappt bis jetzt, glaube ich, wenn man nicht nur auf Statistiken guckt, alles ganz gut und jeder bedient, was er macht. Dann nehmen wir noch 2 verbliebene Spieler. Ladislav Zygmunt, irgendwie finde ich den immer, kommt vielleicht auf die wenigen Spieler an, sehr grob und irgendwie habe ich mich immer so so ein Top-Stürmer finde ich den jetzt nicht, aber der muss A, eine Bombe in der Kabine sein und ein total lieber Typ und der bringt auch sehr viel fürs Team aufs Eis, so, also es geht da scheinbar auch nicht immer um nackte Zahlen, kann man da auch mal wieder als Beispiel nehmen, aber es wird auch von ihm erwartet, dass er liefert zu Zeiten, wo es wichtig ist und das macht er dann wohl auch und ja, das im Moment geht das alles auf. Toi, 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 dass die nicht noch mehr Verletzte kriegen werden, weil da liegen jetzt auch schon wieder ein paar Sachen brach. Also auf jeden Fall wurde auch mit Robin Weber noch von Wolfsburg ein Förderlizenzler ausgestattet. Für Ralf Rollinger ist die Saison beendet. Christian Schneider ist aktuell als Backup mindestens angeschlagen. Tim Lutz ist bis Dezember weg, was ich gelesen habe. Und einer von den Youngsters, einer von den beiden Alex Youngsters, der Herr Vlaldelchikov, da ist der Einsatz fraglich und so weiter und so weiter. Also da ist da auch wieder, da gehen bestimmt dem Jussi Tuos, dem Chefcoach, auch die Nackenhaare hoch, weil letztes Jahr war das wirklich, wir sagen das oft und es gibt viele Verletzte, ist ein harter Sport, aber das war in Krimmetschau albern, wie die da sich durchackern mussten. Gerold, fertig. Glaube ich.
Ich habe da aber trotzdem noch ein paar Fragen dazu. Das war schon sehr viel drin und wir haben da schon jetzt ein ganz, ganz gutes Gefühl von dir bekommen, weil du ja auch die Stimmung in Krimmetschau angesprochen hast und auch so ein bisschen über das Stadion berichtet hast. Auch in der letzten Saison, wenn wir auf die Heimtabelle schauen, da sind die Eispiraten auf Platz 4, haben 11 ihrer 20 Tore zu Hause erzielt und nur 6 kassiert. Das ist halt einfach ein Faktor, ne? Diese Heimspielstätte, oder?
Volle Möhre, da ist es richtig laut. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, die haben in dieser Kurve irgendwo eine Trommel. Ich habe das immer noch nicht gecheckt, was das ist. Aber wenn die loslegen, denke ich immer an Herr der Ringe. Weißt du, wenn die Orks und die Trolle losmarschieren, das ist so brutal und da geht einem eine Gänsehaut runter und die ziehen schon mit. Also die Hütte ist voll, im Hintergrund hast du Bäume, Nebel zieht auf. Das ist voll Oldschool-Hockey, ne? Man muss das auch wollen. Und ich glaube, da ist auch mal wirklich Heimvorteil am Start, weil das ist auch oft Thema, auch bei den Jungs, die da spielen und da gerne spielen, aber vor allen Dingen bei Leuten, die da das erste Mal zu Gast sind. Alter, sowas gibt's noch? Und wieso kann ich mein Gatorade nicht trinken? Ja, ist eingefroren. Und das ist schon eine besondere Atmosphäre, aber ja, das muss man annehmen und zelebrieren und sich damit identifizieren und das hat auch immer einen Zusammenhang mit, in welcher Region lebt man da, sind wir in einer ich will dir nicht zu nahe treten, aber schon sehr schicken Großstadt, ne, wo man andere Erwartungen hegt als München zum Beispiel. Oder ob man irgendwo ist, wo man auch in einer gewissen Form, jetzt schüttelt er mit dem Kopf, liebe Zuhörer, in, wo man einfach ja auch angewiesen ist auf diesen Verein, damit, weil gibt es nicht 3 Konzerte abends und 2 Erstligavereine, 1 bis 2 und oh Gott, jetzt.
Einen Erstliga, also wenn du auf Fußball anspielst, gibt es einen in der ersten Liga und einen in der dritten Liga. Ja. Es gibt dort auch im Umkreis einen Viertligisten, wenn ich mich nicht täusche, aber Fußball.
Unterhaching bestimmt, ne?
Richtig.
Guck genau. Mal da, da ist doch noch was
hin. Genau so, da, der Fußballexperte. Ja. Also,
ne? Krimitschau lebt und liebt diesen Sport. Man nimmt denen das auch ab. Na, oft ist das ja, ja, Gott, nirgendwo sind die Fans so toll. Da ist schon toll, wirklich. Also wir fahren da auch immer mit den Huskies gerne, ist auch nicht so weit. Und von uns sind immer, auch wenn es mal nicht durchorganisiert ist, hunderte von Fans mit, immer. Und als wir mit den Kindern da waren, waren wir mit 50 Kids da. Das musste dann auch erstmal machen, ne, in einem offenen alten Stadion. Wir hatten 5-6-Jährige dabei und so, bis 11-12-Jährige. Und es war absolut harmonisch, toll, alle Fans waren klasse. Ne? Der betrunkenste Mensch ist dann irgendwie trotzdem respektvoll eine Kurve um die Gruppe gelaufen und wir sind da ganz, ganz toll behandelt worden und deswegen, ja, finde ich, freue ich mich ganz ernsthaft erstmal, dass die da oben dabei sind. Ne? Wir haben die Tabelle vorhin erwähnt, weil, ja, aus Sympathiegründen, aber auch, weil ich die Identifikation und was die reingebuttert haben, auch letztes Jahr und da, also ich glaube auch alle Fans in Deutschland sind da solidarisch. Wer will, das will man nicht, dass ein Verein sowas erlebt. Und wir hatten das an mehreren Standorten. Und ja, jetzt ist das vorbei und jetzt kann man sich wieder auf schöne Sachen konzentrieren da.
Ja, und ich möchte gerne zufügen, ich lebe gerne in der Großstadt und ich genieße es sehr, dass wir so viele Möglichkeiten haben.
Ja, klar.
Und wir haben trotzdem jetzt mit dem SAP Garden eine über 10.000 Zuschauer fassende Arena, die sehr gut angenommen wird. Aber unbedingt. Ich verstehe natürlich deinen Punkt, das ist... Ja, und das macht's ja auch aus, so diese Unterschiedlichkeiten. Es wäre ja auch langweilig, wenn überall Riesenarenen stehen würden, sage ich jetzt mal. Und dass einfach auch die Stimmungen anders sind. Und das verstehe ich auch voll und ganz. Aber da musste ich natürlich jetzt kurz drauf eingehen,
Stefan. Unbedingt, das, war ist auch ja ganz klar. Absolut kein Diss gegen München, um Gottes Willen.
Überhaupt nicht.
Liebe ich sowieso.
Nicht so, ne? Empfunden.
Gut. Empfunden. Aber ja, weil wir arbeiten ja mit dem, was wir hier haben und so. Und ja, Kassel ist zum Beispiel genau in der Mitte von sowas. Ist so eine kleine Großstadt mit okayer Infrastruktur. Aber dann haben wir auch dieses Krimitschau schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und hier interessieren sich die Leute auch kein Seitenhieb etwas mehr für den Verein als in Freiburg, wo es 3 andere Erstligasportarten gibt. Das kann man, glaube ich, benennen. Olli?
Ja, das ist grundsätzlich, also da hatten wir es ja auch schon mal davon, das ist grundsätzlich ein Riesenthema. Die Städte wie Krimitschau, wie Landshut, wie Rosenheim, die haben da halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich möchte jetzt keinem Landshuter Fußballer oder keinem Rosenheimer Eisstockschützen da zu nahe treten, aber es ist halt einfach so. Also wenn man an Landshut denkt, denkt man Eishockey. Wenn man an Krimitschau denkt, denkt man Eishockey. Wenn man an Rosenheim denkt, denkt man Eishockey und eben nicht an Fußball, an Basketball, an irgendwas, was es sonst noch so alles gibt. Und wir in Freiburg haben ja diese große Spiele, das war jetzt zum Beispiel gestern gerade wieder, das ist ja ein Zusammenschluss von 4 Randsportarten, nenne ich es jetzt mal, Handball, Basketball, Volleyball und eben das Eishockey, alles erste Liga, zweite Liga, meine ich, wenn ich es richtig weiß. Und da teilt man sich jetzt halt so ein bisschen die Aufmerksamkeit, versucht es zu bündeln und auf der anderen Seite ist man halt trotz allem auch bis zu einem gewissen Grad in Konkurrenz hinter dem übermächtigen Sportclub Freiburg, der halt wirklich alles zieht, was irgendwie geht mit der Bundesliga, mit Europapokal. Da kann es Mittwochabend sein, irgendwie da pilgern trotzdem 35.000 hin, aber die haben dann halt am Freitag nicht nochmal Lust, dann für 15 bis 20 Euro in die Eishalle zu gehen. Und da, also beneide ich manchmal dann so diese kleineren Standorte auch um ihr Glück, da so ein bisschen die Nummer 1 zu sein.
Ja, sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich glaube auch ganz interessant, da mal kurz drüber zu sprechen. Stefan, was sagt denn dieses Torverhältnis von 20 zu 18 über die Eispiraten aus?
ja, knappe Dinger, muss dann auch Nervenstärke eine Rolle spielen und ja, ein bisschen Selbstvertrauen, was man denen ja womöglich etwas abgesprochen hat. Viele Experten haben die niedrig gerankt und ja, das ist dann auch nochmal die Antwort. Außenseiterrolle lieben die, ne? Die zwei, drei Fragezeichen können die etablierten Kräfte mitziehen. Wie schlagen sich die Neuzugänge? Klappen beide positiv? Deswegen, ja, sind das vielleicht so Zünglein an der Waage Dinger? Ich würde das jetzt mit dem Torverhältnis nicht überbewerten, dass das so knapp ist, weil ja, man kann das so interpretieren mit
8 Spiele.
Ja, ist nicht genau. Könnte jetzt nicht sehr überzeugend sein. Ne, wenn wir ein 8 Spiele langes Turnier oder so hätten, würde man sagen, boah, toll, wie die sich da durch taktieren. Also ja, ist eine gute Frage. Ja. Aber, ja, sie machen vieles richtig im Moment mit auch über 1,6 Punkten. Da haben wir auch immer mal drauf geschaut. Ja. Ist das alles im Soll, wie man so schön sagt.
Ja. Zum Abschluss, Stefan, wo geht's hin? Also, wir wissen, was du hoffst.
Ja,
und dadurch, dass wir jetzt ja gerade so ein bisschen im Flow sind, was unsere Vorhersagen betrifft oder eure Vorhersagen,
ja,
wo wird denn Grimmitschau es hinpacken?
Ja, ist wirklich schwer zu sagen. Also genau, weil es auch gerade die Mitte ist. Also mal gucken, ich finde so zwischen den Jahren ist immer so ein bisschen Scheideweg. Ne? Da könnte sich was rauskristallisieren.
Also dein Eindruck, was du bisher auch so gesehen hast?
Ja, das gibt einfach der Tabellenplatz ganz gut wieder mit eher in der oberen Tabellenhälfte, aber auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist eine Momentaufnahme, bin ich auch ehrlich. Erstmal hat ja noch gar nicht, doch jetzt hat jeder gegen jeden gespielt, fast müsste eigentlich. Olli, hilf mir mal, egal. Aber es bildet noch nicht wirklich was ab, das muss ich wirklich nochmal sagen. Aber am Ende der Reise hoffe ich für die, dass sie die Pre-Playoffs schaffen, das glaube ich auch. Also glaube nicht, dass sie groß hinten reinrutschen, aber auch, weil da ein, zwei Teams im Moment wirklich, müssen wir gleich nochmal drüber reden, Olli, dann gar nicht gut reingekommen sind. Und das kommt natürlich auch Vereinen, die so ein bisschen an der Kante waren, wie unter anderem Grimmitschau oder sagen wir mal vielleicht auch Weißwasser, ne, die, oder Weiden, wo auch nicht ganz klar war, wo geht die Reise hin, denen kommt das jetzt zugute, weil ein, zwei Teams nicht das schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Und da profitiert auch Grimmitschau sehr von im Moment. Aber ich glaube nicht, dass die in mittelfristig irgendwie hinten reingereicht werden. Sagen wir es mal so rum.
Um jetzt gleich auch so ein bisschen die Überleitung zu schaffen zu Olli. Wie bewertest du denn das Ganze in Grimmitschau, bevor wir auf das Team schauen, das du vorbereitet hast?
Ja, also ich sehe einfach grundsätzlich das schon auch, dass das Leistungsniveau ja so stimmt in etwa. Was ich aber einfach halt sehe, ist, es sind jetzt 8 Spiele für die meisten. 2 Teams haben erst 7 Spiele. Bei 13, um Stefan nochmal kurz das zu erklären, ist dann jeder gegen jeden einmal gespielt. Es ist aber so, dass ich...
Den musst du aufnehmen, ist klar.
Ich muss aber ganz klar sagen, und das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, aber ich muss ganz klar sagen, jeder Punkt ist Gold wert. Und ich habe gestern, hatten wir uns eben beim Spiel, der Alex war da auch dabei, auch über das Thema unterhalten und haben eben gesagt, wenn du halt jetzt am Anfang da irgendwie hinten reinrutscht, dann hast du tatsächlich irgendwann ein Problem, da wieder rauszukommen. Und je länger das dauert, und dann gebe ich dir recht, Stefan, wir haben zwischen den Jahren dann nochmal so eine Phase, wo sich dann das richtig rauskristallisiert, wohin die Reise geht. Aber wenn du dann halt um den Strich kämpfst und von unten über den Strich möchtest, dann ist das meines Erachtens immer die viel schwierigere Aufgabe, als wenn du da drüber stehst. Wir haben das in Freiburg jetzt 2, 3 Jahre erlebt. Man war immer so 8., 9. und konnte dann irgendwann halt doch auch über die Ziellinie retten. Und ich bin einfach da ganz klar davon überzeugt, wenn du nicht kurz vor Ende der Saison überm Strich stehst, ist es unglaublich schwer, da in den letzten Spielen das noch zu schaffen. Und deswegen, jeder Punkt, den sie jetzt holen und der sie überm Strich stehen lässt, ist Hilfe am Ende der Saison.
Olli, wir kommen zu dem Team, das du gleich uns analysieren wirst. Es geht um Ich glaube, ein Standort, wo wir uns alle schon sehr drauf gefreut haben. Also ich fand es da damals, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, sehr angenehm, sehr cool. Es geht um die Bietigheim Steelers, sind derzeit, um euch HörerInnen abzuholen, auf Platz 14, auf dem letzten Platz, 8 Spiele gespielt, 19 Tore erzielt, 32 Gegentore, 2 Punkte insgesamt geholt und einen Punktedurchschnitt dabei von 0,25. Olli, ja, 8 Spiele, 2 Punkte, letzter Tabellenplatz. Wie schätzt du derzeit die Situation bei den Steelers ein?
Es geht ihnen nicht gut, ganz sicher nicht. Die Situation ist schwierig für die Steelers. Wenn man die reine Tabelle anschaut, dann sieht es ja auch schon sehr, sehr deutlich aus, alles. Wenn man sich die Partien anschaut, die bisher gespielt wurden, dann war das nicht immer so deutlich, wie man es jetzt meint. Die ersten 3 Spiele waren immer mit einem Tor Unterschied. Da hat man ja dann auch einmal gewonnen. Da hat man eben diese 2 Punkte geholt gegen Kaufbeuren. Aber man hat gegen Kassel mit einem Tor Unterschied verloren. Man hat dann in der Lausitz mit einem Tor Unterschied verloren. Dann hat man gegen 2 starke Gegner wie die Starbulls aus Rosenheim und gegen Ravensburg halt dann doch auch ja deutlich verloren, wobei man da aussehen muss, dass das halt am Schluss dann gegen die Starbulls zum Beispiel dann 2 Empty-Net-Tore waren. Also da stand es halt 3-4 bis kurz vor Schluss. Und das heißt, eigentlich hat man ganz oft die Situation, dass man bis zu einem gewissen Grad mitgehalten hat und am Ende es dann halt hinten runterging und man dann am Ende mit leeren Händen da stand. Also ich glaube, die einzig richtig deutliche Partie war jetzt tatsächlich gestern, als man dann doch deutlich mit 5-0 in Regensburg unterlegen war. Aber ansonsten ist es natürlich schon so, wenn man die Tabelle anschaut, denkt man, oh Gott, wie schlecht sind die denn? Aber wenn man sich's dann ein bisschen genauer anschaut, dann war es eben oft knapper, als man gedacht hat. Klar, wenn man das Torverhältnis anschaut, 32 Tore in 8 Spielen, das ist ganz leichte Mathematik, 4 Gegentore pro Spiel, das ist einfach halt zu viel. In Freiburg haben wir das gerade auch, also da das ist einfach eindeutig zu viel, um da gut dazustehen. Und auf der anderen Seite halt nur 19 Tore geschossen, also 2,5 Tore nicht mal. Da gibt's ja noch ein Team, das hat noch weniger geschossen, das sind die Eisbären aus Regensburg, aber die sind halt phänomenal gut, auch in der Abwehr, die haben erst 12 Tore gekriegt, also die haben unter 2 Gegentore pro Spiel und sind deswegen auf Platz 6. Das heißt, es stimmt halt auf beiden Seiten nicht, man kriegt zu viele Gegentore und man schießt zu wenig Tore und das ist halt Gift für die Tabelle, ne?
Klar, wir sind jetzt noch sehr früh in der Saison und dementsprechend natürlich auch ein bisschen vorsichtig in der Analyse. Trotzdem muss ja die Frage schon gestellt werden, finde ich, mit Bietigheim, die ja in den letzten Jahren sehr viele Ligen gespielt haben. Ich kann mich auch noch an die DL1 erinnern, ich glaube 2021, wenn ich mich nicht täusche. Was macht es mit so einer Organisation, einfach sich immer wieder umgewöhnen zu müssen?
Also ich glaube, dass das ein Problem war und ist und dass das jetzt genau auch der Punkt ist, an dem man noch so ein bisschen scheitert. Dieser Aufstieg, und ich glaube, das war trotz allem die richtige Entscheidung, auch wenn dann vieles hinterher schief gegangen ist, aber ich glaube, wenn man als so ein Verein wie die Bietigheim Steelers die Möglichkeit hat, in die DEL hochzugehen, Freiburg hatte das zum Beispiel im Jahr 2003, dann nutzt man das. Und dann wird heute noch erzählt, die Steelers hatten eine tolle erste Saison, von Euphorie getragen, 2, 3 Topscorer dabei gehabt und haben da wirklich sich etabliert gehabt. Das zweite Jahr war dann schwierig und dann ist man runter. Und deswegen hat man sich jetzt meines Erachtens noch nicht wieder in die Position bringen können, in die man gehört, nämlich eigentlich zu den Top-Teams in der DEL2. Das war ja auch so das Selbstverständnis, bevor es dann zum Aufstieg ging. Also in der DEL2 ging nie irgendwie ein Halbfinale zu Ende, ohne dass die Steelers irgendwie mitgemischt haben. Und dann gingen sie halt nach oben und dann hat man 2 tolle Jahre gehabt, auch wenn das zweite vielleicht nicht ganz so toll war, weil wenn man so eine verkorkste Saison hat. Und dann halt direkt der Durchfaller in die Oberliga, das war hart. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch wieder cool, eine Meisterschaft zu feiern. Also das ist auch sowas. Also Teams, die jetzt zum Beispiel seit 100 Jahren in der DEL oder früher in der ersten Liga spielen, aber da halt immer um die Ränge 8 bis 14 spielen, die dürfen halt auch nie eine Meisterschaft feiern. Und ich habe in Freiburg dann auch schon Regionalliga-Meisterschaften gefeiert. Das ist auch geil, wenn das Stadion kocht und feiert. Und ich glaube, die Steelers haben da eine große Euphorie entfacht wieder fürs Eishockey. Wir haben natürlich auch, in Bietigheim gibt es, glaube ich, noch ein Handballteam, das relativ erfolgreich ist, aber ist dann auch so mit das größte Team, das es halt dort gibt. Und haben jetzt auch in den ersten Partien über 3000 Zuschauer im Schnitt gehabt. Also das muss man aussehen. Das ist nicht selbstverständlich für die Teams in der DEL2. Und von daher glaube ich, wenn da jetzt noch der eine oder andere Erfolg sich einstellt, dann kann es da schon auch nach vorne gehen.
Ja, ich habe gerade geschaut, also 21-22 in der DL1, das darauffolgende Jahr, du hast es genau auch beschrieben, dann abgestiegen. Woran liegt es denn deiner Meinung nach? Ist es so die Gewöhnung, die man noch benötigt? Wie gesagt, wir reden jetzt hier nur in Anführungsstrichen von 8 Spielen, trotzdem ist es ja schon, ich würde jetzt schon mal sagen, so ein Frühwarnsignal.
Also ich kann es noch nicht so wirklich greifen. Ich habe sie in der Vorbereitung gesehen, ich habe sie dann zeitweise auch bei Spielen während der Saison gesehen und ich bin eigentlich der Meinung, der Kader hat eine gute Qualität. Wir hatten vor der Saison beim Ausblick auf die Saison schon mal das Thema, dass die Verteidigung gegebenenfalls so ein bisschen zu alt ist. Wenn ich aber dann sehe, was ein Sören Sturm dann halt doch auch immer wieder zeigt bei den Spielen und auch die anderen Senioren, nicht despektierlich gemeint, dann finde ich einfach, die bringen ihre Leistung durch und durch. Und auch im Sturm habe ich eigentlich den Eindruck, bei den Spielern, die sie geholt haben, die sie behalten haben, aber auch bei den Kontingentspielern, sind sie eigentlich richtig gut aufgestellt. Ich war beim Spiel in Freiburg nicht dabei, hab da aber dann ein paar Freunde halt immer im Stadion, die mich dann mit einem Ticker versorgen. Und dann kam da irgendwann der Ticker, also so einen Jack Dugan, den könnte ich mir hier auch gut vorstellen, wenn der auf dem Eis ist, ist Feuer. Und das war für mich so ein Paradebeispiel dafür. Also manchmal kann man es eben nicht an Punkten festmachen. Stefan hat es vorhin auch schon gesagt. Manchmal ist es wirklich so, dass allein die Präsenz auf dem Eis uns zeigt, dass das eigentlich ein Topspieler ist. Und ich meine, der Jack Dugan ist jetzt natürlich auch aktuell der Topscorer, 9 Punkte erzielt bislang. Aber die Kontingentspieler sind eigentlich stark und ich erwarte eigentlich jeden Spieltag, dass sie sich irgendwann mal so ein bisschen an die DL2 gewöhnt haben. Und wenn es dann mal flutscht, dann kann es durchaus noch positiv werden.
Was muss sich denn ändern, deiner Meinung nach? Ist es so ein bisschen auch Taktik oder ist es vor allem halt wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen so die
Gewöhnung?
Also ich
bin tatsächlich kein Experte, was taktische Dinge anbelangt. Also ich habe ja jetzt auch, wenn ich die Spiele kommentiere, seit neuestem Experten bei mir sitzen und was die alles sehen, da staune ich immer nur. Also aber
mach dich da nicht so klein, Uli.
Ich glaube einfach, wie hieß es mal beim Fußball, hast du Scheiße am Schuh. Ich habe wirklich den Eindruck, da musste mal der Knoten platzen und dann können die auch so aufdrehen. Ich habe es jetzt zu Beginn der Saison zum Beispiel bei Weiden so erlebt. Da lief es einfach, die waren alle irgendwie im Taumel, haben sich da wirklich gut verstanden und es hat funktioniert. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Aber ich glaube einfach, die brauchen ein, zwei Erfolgserlebnisse, wo sie sehen, ja, wir können so ein Spiel auch mal zu unseren Gunsten hinbiegen. Und dann, dann muss man sehen, ob es reicht für mehr Siege.
Wo geht's denn hin mit den Steelers? Auch da natürlich die Frage, was hoffst du und was glaubst du, wo es hingeht?
Ich glaube, dass das
Ich meine, du hast ja da auch nochmal einen anderen Blick. Ich meine, Freiburg ist ja da Tabellennachbar, ja,
genau,
gerade.
Also natürlich habe mein Herz möglichst viele Mannschaften hinter meinem Team. Das ist ganz klar. Nichts.
Klar,
genau, das ist ja nur genau, eins aktuell.
Aber ich glaube schon, dass die Steelers das schaffen können, zu dem Pulk an Mannschaften aufzuschließen, der eben vorne sich so ein bisschen schwer tut. Also Freiburg, Nauheim beide mit 8 Punkten, die Füchse, Lausitz und Kaufbeuren mit 10. Also das ist ja alles mehr oder weniger sehr eng beieinander. Eigentlich geht's bis Weiden jetzt schon mit 12. Das sind 4 Punkte. Das ist ein gutes Wochenende und dann ist man da wieder drin. Ist ja auch klar, sind erst 8 Spiele. Und Bietigheim mal irgendwie ein tolles Wochenende haben, 6 Punkte holen, dann sind sie vorne wieder mit dabei. Aber das muss jetzt halt relativ bald passieren. Und ich weiß halt nicht, wenn ich dann so schaue, welche Spiele so anstehen. Man muss da relativ schnell die Kurve kriegen. Jetzt hat man ein Heimspiel gegen Weiden. Weiden ist unangenehm zu spielen. Also zumindest habe ich das Spiel in Freiburg so erlebt, dass Weiden das wirklich super gemacht hat. Aber es ist ein Heimspiel. Und dann spielt man bei den Eispiraten, über die wir gerade gesprochen haben. Und das sind so die Teams, wo ich sage, da muss jetzt halt mal müssen Punkte her, sonst wird es tatsächlich schwierig.
Stefan, wie siehst du es? Auch an dich die Frage natürlich.
Ja, also erstmal teile ich Ollis Wert und Einschätzung vom Standort und sehe die auch jetzt da, wo sie hingehören, ohne jetzt zu schmälern, diese 2 Jahre DEL. Aber es ist eine Marke in der DEL 2. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die am Anfang so kämpfen, um reinzukommen. Und auch wenn ich das glaube, was auch Olli sagt, jetzt, wenn es kann ganz schnell anders gehen, weiß ich, dass gerade bei den Teams, die da nachher an der Schnittstelle sind, diese Punkte am Anfang, da werden die sich noch verdammen für, gerade weil sie diese Spiele so knapp hergeben mussten. Und da muss ich sagen, bin ich auch ausnahmsweise etwas kritischer, wie schnell das behoben werden kann, weil ich finde schon, das sind so 2, 3 Themen, die so aufeinander aufbauen, die irgendwie mir auffallen. Also diese knapp verlorenen Spiele sind oft wegen, weil am Ende die Luft raus ist, also könnte vielleicht sogar Ollis auch nicht negativ gemeint, aber sind die alle fit genug und ne, wie halten die mit im letzten Drittel mit lauter Mitte 20-Jährigen mit? Ne? Ich meine, wir sind alle bisschen über 30 und können es, glaube ich, einschätzen und so, dass das weniger wird. Und egal auf welchem Niveau sozusagen. Dann passiert, dass die Strafen nehmen, gerade gerne im letzten Drittel, eben weil sie manchmal nicht so richtig am Mann sind oder hinterherkommen. Und trotz hoher Offensivbemühungen, das ist das dritte Ding, nicht viele Tore erzielen. Und sie rennen sich dann immer selber hinterher, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und da frage ich mich, ich habe vorhin mal rübergeschielt, sie haben auch zu Hause immer meistens jedenfalls 3, auch mal 4 Tore geschossen, damit könnte man ja auch mal gewinnen. Also ist es das wahrscheinlich nicht, sondern ob das dann vielleicht doch was ist, wo man vielleicht taktisch oder was umstellen muss und sagt, wir müssen mit einer anderen Haltung da rangehen. Wir sind vielleicht, ja, sowieso, das wissen auch die Fans und Verantwortlichen, nicht mehr das Team wie vor 3, 4 Jahren, was in der DEL 2 war. Aber vielleicht muss man auch akzeptieren, dass man mit einem, ja, man muss da etwas vielleicht defensiver und versuchen, dass die Gegner sich mehr an dir aufreiben, als 2 Drittel lang 40 Schüsse abzugeben und dann am Ende irgendwie, dass die Puste weg ist. So habe ich das ein ganz bisschen erlebt, auch teile ich total. Es ist noch super früh in der Saison und an Punkten sollte man es nicht festmachen. Aber nochmal, bei den Teams, die nachher um Playdown, Schnittstelle, Pre-Playoffs kämpfen, sind jetzt 3, 4 Punkte, die liegen gelassen worden, tödlich. Das wollte ich noch ergänzen.
Ja, also ist definitiv Olli. So. Der Stefan beobachtet es sehr gut. Für mich ist es einfach so, also ich kenne die Steelers noch zu ihren ganz langen Anfangszeiten. Also ich habe gerade noch mal geschaut. Ich habe die Steelers natürlich dann als DEL2-Team und als Top-DEL2-Team gesehen. Aber ich bin halt ein alter Mann mittlerweile und ich habe die Steelers zum ersten Mal als SC Bietigheim-Bissingen erlebt. In der Regionalliga Süd, also vierte Liga nach dem Lizenzentzug in Freiburg. Das war 1993. Und das Heimspiel von Freiburg gegen Bietigheim hatte 3000 Zuschauer in der vierten Liga. Also mehr als das Heimspiel jetzt vor kurzem, als es gegen Bietigheim ging. Und ja, da kriege ich dann schon wieder so ein halbes Tränchen ins Knopfloch, wenn ich dann lese, 8-2 für Freiburg, 5 Punkte, Ravil Kaidarov. Eine Legende, der hat in der Saison in 43 Spielen 115 Punkte gemacht. Aber ich weiß eben noch, damals hat man gelächelt über Bietigheim. Da ist Freiburg als Erstligist in die Regionalliga gekommen, hat gegen Waldkraiburg, Bietigheim und was weiß ich wen gespielt. Und es waren alles Teams, die hat man überhaupt nicht auf der Eishockey-Landkarte gekannt. Und jetzt ist Bietigheim eine Riesennummer und ist vielleicht, was das Standing insgesamt in den letzten 10, 15 Jahren anbelangt, viele, viele Teams deutlich überholt. Und sie gehören in die DEL2 meiner Meinung nach. Und ich würde es ihnen gönnen, wenn sie da sich etablieren können wieder.
Dann würde ich sagen, schauen wir zum Abschluss dieser Episode noch auf die Tabelle. Und wir haben es ja vorher schon ein bisschen besprochen. Viele Sachen, die ihr so vorhergesagt habt, sind bisher eingetreten. Stefan, wie schaut's aus? Gibt's irgendwas, wo du sagst, boah, das habe ich ja natürlich gewusst, ist natürlich so eingetreten, wird auch definitiv so bleiben?
Ja, also wir waren uns alle einig, aber das ist auch nichts Exklusives für diesen Podcast. Das muss man leider auch einräumen, welche Teams oben mitspielen. Und da genau hatten wir hier auch nochmal festgehalten, da wird mit Sicherheit der eine Ausreißer nach unten und oben passieren. Und genau so ist es. Also von den 6 Aufstiegsaspiranten, nenne ich es jetzt mal, sind 5 unter den Top 6. Rosenheim hat so einen ja etwas holprigen Start gehabt. Die sind aktuell auf Tabellenplatz 9. Bedeutet, da müssen ja Teams davor sein. Das habe ich nämlich mathematisch doch noch drauf, nach dem Fetteimer vorhin. Da müssen Mannschaften vor sein, denen man es nicht zugetraut hätte, in Anführungsstrichen. Und das sind aktuell Weiden, Krimmitscher und Regensburg. Und gerade Regensburg wurde sehr weit unten gerankt. Und dann, ob der Peter Flash das, was er als Spieler verkörperte, als Trainer auch so da aufs Eis bekommt und so, läuft total bei denen. Und bei Rosenheim hapert es scheinbar an ein, zwei Stellen etwas, dass sie da gerade nicht sind. Und deswegen finde ich das erstmal ja im Großen und Ganzen relativ, wie man, also ich finde keine totale Überraschung dazwischen, sage ich jetzt mal so. Auch die Top-Teams, Landshut, Kassel, Düsseldorf, Ravensburg, Krefeld sind es oben im Ranking. Das ist, glaube ich, kein Schock, dass die da sind.
Olli, wie sieht's bei dir aus? Gehst du da auch mit oder hast du doch die ein oder andere Überraschung jetzt?
Ja, also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war vor der Saison nicht der Meinung, dass Regensburg, die Eispiraten und Weiden dastehen, wo sie jetzt stehen. Wie gesagt, 8 Spiele. Auch jeder Spieltag verändert wieder alles. Also Rosenheim hat der Stefan jetzt gerade angesprochen, die sind letzten Endes ja nur 2 Punkte hinter Platz 5, also hinter den Krefeld-Pinguinen. Das heißt, ein Sieg und man rutscht dann da jetzt halt auch noch schnell, relativ schnell wieder nach oben. Aber ich finde schon, also das war auch das, was ich vor der Saison eigentlich ja schon mal gesagt habe, dass ich erwarte, dass in dieser Saison die Spreu sich schneller vom Weizen trennt und dass der Weizen dann halt vorne die 6 Plätze unter sich ausmacht und da dann immer ein Wechsel stattfindet. Ich mich freuen würde, wenn die eine oder andere Überraschung möglich ist. Freiburg war jetzt in Kassel ja zu Gast und hat zumindest nur mit einem Tor Unterschied verloren. Solche Dinge, das sind natürlich auch immer wieder schön, wenn dann mal ein kleineres Team, ein größeres Team ins Wanken bringt zumindest. Aber letzten Endes sehe ich das schon und ich bin echt mal gespannt, wenn wir uns wieder treffen, nochmal einen Monat um ist oder anderthalb, wenn wir uns wieder treffen, ob das dann nicht doch tatsächlich nochmal sich mehr etabliert hat, dass eben vorne die 5, 6 Teams sich abgesetzt haben und unten dann halt das wieder sehr eng ist ab Platz, ich sage jetzt mal 8 bis 13.
Stefan nickt.
Ach, der Olli, der hat schon meistens recht, was er so sagt.
Ich sag mal so, wir werden es selbstverständlich in den nächsten Episoden dann auch abgleichen und schauen, wie sich das Ganze so entwickelt hat in der DL2. Vielen Dank euch beiden für die launige Runde. Und für euch HörerInnen gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr sagt, hey, ihr müsst auf jeden Fall in der nächsten Episode dieses oder jenes Team besprechen oder auch, wenn es um Thematiken geht, gerne zu uns. Like und teilen nicht vergessen. Schaut gerne bei Instagram bei uns vorbei. Da machen wir sehr viel Content derzeit. Da sind wir auch ganz gut. Ja, da könnt ihr uns auch ganz gut anschreiben. Und ja, danke Stefan. Danke Olli. Und bis denn.
Tschüss.
Adieu.